Hi, hier ist Marina Besorgsede, ja auch bekannt als die Marina. Vielleicht hat der ein oder andere von euch schon mein Buch gelesen, Die Bossin. Darin beschreibe ich die Ups und Downs meiner Karriere. Über 20 Jahre in der Musikindustrie. Wie habe ich es geschafft? Wie bin ich mit Rückschlägen umgegangen? Und oft werde ich gefragt, how did you do it? Und oft ist meine Antwort, keine Ahnung. Did I do it? Doch in diesem Podcast geht es gar nicht um mich. Es geht um meine Gäste, die ich fragen möchte. Wie habt ihr es geschafft? Wie seid ihr mit Rückschlägen umgegangen? Was sind eure Tipps? Und was habt ihr manifestiert für eure Karrieren? Willkommen bei I Did It, dem Podcast, der genau nachfragt, how did you do it? Ich halte das Intro kurz. Seine Interviews kennt in Deutschland wirklich jeder. Die Interviewreihe Was los? War unser Deutschrap Netflix. Und bis heute ist er für viele ein Highlight auf YouTube und Twitch. Doch er ist mehr als nur ein Rap-Entertainer. Dieser Mann scheint mehrere Leben zu haben. Er schläft nie und erweitert ständig sein Repertoire. Jetzt sogar um Stand-Up-Comedy. Als ich mit meinem Buch bei ihm in der Show war, musste ich seine Fragen beantworten. Heute ist es andersrum. Neben seiner Karriere will ich auch wissen, wie er im Schach so gut werden konnte. Ruth, how did you do it? Willkommen in meinem Podcast.
Dankeschön, vielen Dank.
Wie war das Intro so?
Schön, ja. Kurzes Intro, mag ich ja. Kann ich nur nicht so gut.
Magst du dich aber ganz kurz auch nochmal selber vorstellen für die ein, zwei Menschen da draußen, die nicht wissen, wer du bist?
Ja, ich bin Ruth, hi, ich bin Ruth. Ich mache so Rap-Kram, schon sehr lange Rap. Ich habe einen Rap-Hip-Hop-Podcast gehabt, wo, glaube ich, die meisten, die hier zuhören, mich kennen. Was los, heißt das. Ich habe das eine Zeit lang exzessiv gemacht. Gerade mache ich das ein bisschen so pointierter, wie man so schön sagt. Genau, ich mache ein bisschen Twitch, bisschen dies, bisschen das. Ich weiß es manchmal selber nicht. Ich mache so viele Sachen immer.
Es wäre so, also wenn wir wirklich chronologisch deine Karriere durchgehen würden, dann würden wir morgen hier noch sitzen. Es ist wirklich wild, weil angefangen als DJ, dann einer der größten Rap-Entertainer in Deutschland geworden. Deine Interviews kennt wirklich jeder. Jeder Mensch kann Sachen nachsprechen aus Interviews. Wir wissen, die legendärsten Manuelsen-Interviews hast du geführt.
Ja, dank Manuel halt, ne?
Und all diese Dinge haben trotzdem dazu geführt, dass du auch noch dachtest, okay, ich habe noch Energie für andere Sachen. Lass mal ganz kurz zurückgehen. Kannst du uns noch mal abholen zu deiner DJ-Karriere? Wann war das? Ja, war das also, vor Was los und Hip-Hop.de?
Ja. Ja, ich meine, alles hat ja angefangen bei mir, also mit Hip-Hop und alles. Ich habe natürlich immer schon eine krasse Affinität zur Musik gehabt und überhaupt. Und habe Kassetten für meinen Dad bekommen und zum Hören und so. Eigentlich hat alles angefangen, glaube ich, man kann das immer wieder zurückbringen auf den Film Beat Street. Beat Street hat für mich so ein Universum geöffnet für Hip-Hop-Kultur. Und da zuerst eigentlich Graffiti. Ich habe eigentlich sehr viele Jahre gemalt, gesprüht und das und das. Und sehr viele Jahre später habe ich, also aus dieser ganzen kleinen Mini, ich will jetzt gar nicht Hip-Hop-Szene sagen, weil das war noch keine Hip-Hop-Szene, ne? Habe ich jemanden kennengelernt, der war DJ. Und ich fand das ganz cool, war dann ein bisschen mit dem unterwegs. Und weil ich immer so ein Großmaul bin und immer viel laber und so, hat er mich eingestellt als MC.
Okay.
Ich habe also erst, habe ich so sein, wie sagt man heute, Hype-Man gemacht.
Ja.
Ich war so in Clubs, neben ihm gestanden als am Mikrofon und ey, DJ so und so, bla, macht heute die Party, bla, bla, bla. Damals noch so auf Englisch auch, weil auf Deutsch war so ganz cringe. Na, ja, what's up, put your hands up in the air, bla bla bla.
In deutschen Clubs?
Ja, ja, hier in Deutschland, ja. In Essen viel, in der Umgebung, Flamingo, Le Prestige sagt das jetzt für die Leute, die so Nerds sind. Ja, auf jeden Fall war das dann so, um das mal kurz zu machen, der Bro, mit dem ich das gemacht habe, Pullard war sein Name, DJ Roaster, von dem habe ich das gelernt auch und und der hat dann tatsächlich wegen einer symptomatischen Krankheit, die er nicht im Griff bekommen hat, aufhören müssen. Jetzt war ich aber schon super connected und überall der Großmaul, der uns, also ich war unser Promoter. Ich war immer der, der uns promotet hat. Weil er war also ein sehr introvertierter DJ einfach. So, weißt du, er guckt die Platten, er kauft die Platten, er geht, sucht die Platten. Ich war, das hat sich so ergeben, weißt du? Ich war der, der überall angerufen hat und promotet hat, die Flyer connected hat und ey, Flyer auch verteilt hat. Damals habe ich noch viele Flyer verteilt. Vor einem Club stehen, vor einem anderen Club und dann Flyer verteilt. Und ich habe überall angerufen, ey, hier Roaster und Roos, können wir bei euch und so, ne? Da haben wir für 100 Mark oder 150 Euro oder so, keine Ahnung, überall so NRW und so, ne? Ja, der wurde dann mit der Zeit krank und irgendwann hat sich herausgestellt, das wird nichts, er kann nicht zurückmäßig, ne? Das war Jahre, der hat wirklich Jahre, also ich habe immer noch Kontakt mit dem, der hat Jahre damit gekämpft, ne? Das war eine wirklich verrückte Situation für mich, also natürlich für ihn natürlich und dann auch für mich so, weil irgendwie hat sich mich jetzt darin verliebt, mhm, auf der Bühne und die Jobs und die Anfragen waren auch da ein bisschen, aber ich bin kein DJ und die brauchen keinen MC nur. Dann hat sogar der Clubbetreiber von Le Prestige, der hat mich sogar noch manchmal einfach so für den Abend gebucht und meinte, ey, wenn dann ein DJ keinen Bock hat, dann laber ihn nicht voll, aber es gibt DJs, die haben da Bock drauf. Da habe ich mir so gedacht, ey, weißt du was? Die brauchen mainly einen DJ. Labern kann ich auch so. Und dann habe ich das einfach gelernt. Also beziehungsweise der Raw hat mir das beigebracht, der Pullert. Und das, also der hatte die Plattenspieler, der hatte die Platten. Ich habe bei ihm ein bisschen geübt und auch nicht lange. Ich habe ein bisschen geübt. Ich kannte ja alle Songs sowieso, aber es war so, die Technik zu lernen. Habe ich das ein bisschen gelernt. Und ich bin ja auch so einer, ich lerne 50%, let's go, Alter. So.
So, sag dir einfach so.
Ich schwör bei Gott, aus heutiger Sicht völlig wahnsinnig, dass ich das gemacht habe. Also ich kriege jetzt Gänsehaut, dass ich denke, dass ich mich dahingestellt habe und konnte das gar nicht so gut.
Ja, den aber Mut dazu.
Ja, ich sag dir ehrlich, ne, vor ein paar Tagen, ich mache jetzt gerade Stand-up und vor ein paar Tagen bin ich angerufen worden, ey, hier fällt einer aus, willst du einspringen? Und ich habe erst 3 Auftritte gemacht, ne? Und ich meine, klar, ich bin jetzt seit 20 Jahren auf YouTube und Bar, ich kann labern. Aber vor einer Crowd, 40, 50 Mann sind das, ne? Das ist so ein Open-Mic-Shit, ne? Also alles auch nicht so big, ne? It's not that deep. Aber vor so einer Crowd zu stehen und auf den Punkt witzig zu sein, ne? Das ist wirklich eine krasse Erfahrung, ne? Für mich, ne? Und dann habe ich dem gesagt, ja klar, ich kann immer. Ich komme, ich schwör's dir. Eine Minute bevor er mich auf die Bühne gerufen hat, hat sich mein Magen umgedreht. Ich war noch nie so nervös. Mhm. Das hatte ich nicht mal bei diesem DJ-Ding. Da war ich wahrscheinlich zu hängen geblieben, zu jung, um zu rallen, was das hier für ein Ergebnis geben kann. Plus beim DJen, Mann, da kannst du auch tricksen. Da machst du einen Song aus, wenn du den Übergang nicht schaffst. Und das war schon so, jeder dritte Übergang war so zu schwer für mich, ne? Da habe ich ausgemacht, ey Leute, was geht? Ey, hier Party, ja. Was geht? Hallo? Dann nächster Song rein. Ja. Ich habe es immer irgendwie gedribbelt. Ne? Mit der Zeit wurde ich dann besser, aber das war so der Weg. Ich will auf jeden Fall, ja, einfach immer rein. Ja, das habe ich ein paar Jahre gemacht einfach. Nebenbei dann auch angefangen zu studieren, bla bla bla. Dann hat sich deutscher Rap irgendwie entwickelt. Und ich war ja eh aus der Hood, ich kannte ja eh alle. Ich meine, PA, Casey, die kenne ich ja schon, als die Kids waren. Mhm. Die haben schon bei mir zu Hause, in meinem Kinderzimmer, haben die aufgenommen. Weißt du, ich habe die aufgenommen alle. Das ist eigentlich crazy, wenn ich das so sage, weil das alles so Legenden sind heute. Aber ich kenne die alle, seit die Kids sind. So Wasel, da, dies... Farid kenne ich von, ich habe im Club gehabt, wir haben den nicht reingelassen, habe Ärger mit dem gehabt. Naja, egal. Auf jeden Fall, ich will nur sagen, dann irgendwann habe ich Toxic kennengelernt, weil ich habe die Rapper-Jungs alle ein bisschen so gepusht und hier und da Beats gemacht und versucht ein bisschen bla und man hat so, du weißt doch, man hängt nur rum und man macht ein bisschen was. Und die Jungs haben sich immer von Hip-Hop.de nicht gesehen gefühlt. Mann, die machen nichts mit uns und so. Und dann war mal irgendwie zwischen Tür und Angel Toxic irgendwo kennengelernt. Und dann habe ich mich direkt wieder, wie ich halt bin, connecten. Hey Bro, was geht? Ey, wir haben hier voll die coolen Leute. Und warum machst du? Ja, ey. Und der Toxic sowieso aus dem Pott. Ja, ey, ich will eh gerne was machen und bla bla. Dann connected, mitmischen, mitmachen. Plötzlich bin ich bei hiphop.de und bin da die Kamera machen. Bla. Und irgendwie, ich habe auch so gedacht, über hiphop.de vernetze ich mich. Ich meine Beats, als DJ kann ich weiterkommen. Das ist ja die Zentrale, dachte ich.
Ja.
Ne?
Ganz anderes Ziel eigentlich.
Ja, immer so, Mann, immer, hier ist das Leben, hier ist dein Plan, aber dahin geht's. So, es ist so,
Hustler-Modus.
Ich schwör's dir, immer appreciate the side business. Auf jeden Fall, Ali sagt immer, du hast Sidequest durchgespielt, sagt er. Ne? Weil ehrlich, ich bin ja glücklich über mein Leben und ich habe viel erreicht, auf das ich stolz sein kann und so. Oder zumindest sagen das immer alle, ne? Hey, Roos und so. Und ich will auch nicht undankbar klingen oder so. Ich bin mega dankbar, ne? Vor allem aus, woher ich herkomme, ist ja unfassbar. Aber das ist nicht das, was ich wollte. Kennst du so? Das ist nicht das, was ich wollte eigentlich. Naja.
Das war eigentlich nicht der Plan.
Ja, das war nicht der Plan. Da muss ich manchmal mal lachen und denke mir, wie ist ich eigentlich hier gelandet? Naja, auf jeden Fall, genau. Und dann habe ich halt Hip-Hop. Und dann kam Fu, der Gründer von Hip-Hop.de und Toxic, die meinten, ey, du bist total crazy, du bist eh connected mit den Leuten. Du musst eine Sendung machen bei uns. Na, ich sage, ja, nee, auf keinen Fall. Ich gehe nicht vor die Kamera so.
Und das ist krass. Weil zu wissen, ich weiß nicht, ob du es schon mal irgendwo erzählt hast, aber zu wissen, dass das gar nicht der Plan war und dann eigentlich das Deutschrap Netflix zu werden.
Ja, das war total.
Das ist wirklich crazy, weil mein Podcast heißt ja I Did It.
Ja.
Und ich denke, es gibt wenig Menschen, an die ich so denken könnte jetzt, die aus dem, was sie machen, aus diesem mit Leuten blabben und ne, so einfach in so einem Talk sein, so ja. eine Brand gemacht haben.
Danke.
Wie ja. du, mit, also als Ruth, mit was los, weil wir haben darauf gewartet,
danke.
Wir haben uns dafür verabredet und am nächsten Tag haben wir darüber geredet und dann haben wir gehofft, dass wir noch, dass ganz schnell wieder neues Futter kommt. Und es gibt ja einfach, die legendärsten Interviews sind einfach mit dir entstanden. War das so, jetzt war es ja nicht dein Plan, aber als irgendwann musst du ja gemerkt haben, so ey, ich gehe auch in ganz normale Unternehmen rein und irgendwelche Anzugmenschen können meine Interviews nachsprechen. Gab es da schon so diesen Moment, wo du gedacht hast so, ey krass, war jetzt eigentlich nicht der Plan, aber ich hab's geschafft, ich bin relevant, ich bin da.
Das ist krass. Ey, ganz ehrlich, ich kenne diesen, ich weiß nicht, wann dieser Punkt da war, er war bestimmt irgendwann da, aber so in der Rückschau.
Mhm.
Weißt du, du kannst es nicht, wenn du es da machst, jetzt kann ich es mit dir besprechen. Mhm. Die Sache war, du musst wissen, verrückterweise habe ich ja bei Toxic angefangen auf diesen Splash-Videos. Ich habe ein paar Splash-Vlogs gemacht. So. Und ich war immer schneller und ich wollte Qualität scheiß drauf. Speed is King war immer mein Motto. Ne, das Ding muss raus. Ne? Und dann habe ich, während ich diese Splash-Videos gemacht habe, dann sind wir zurück nach Düsseldorf. Und dann habe ich noch ein bisschen was gemacht hier und da. Und dann habe ich ja, das war ja noch early, dann habe ich noch einen Auftrag gehabt als DJ, bin ich nach Ibiza gegangen. Und das war ja eigentlich mein Dream. So. Und ich hatte, übrigens muss ich dazu sagen, da schon längst keinen Hip-Hop mehr aufgelegt. Und R&B, ich war ja schon lange auf House und Techno. Mhm. Und ich hab 50 Releases gemacht. Ne? Also ich habe viel gemacht. Ich will damit nur sagen, das war jetzt nicht so, ey, ich probiere mal Techno aus, sondern ich habe 50 Releases, ich habe relevante Releases gemacht. Sorry, das soll nicht angeberisch klären. Ich will nur, dass ihr wisst, ich war auf dem Weg woanders hin.
Mhm.
Ich habe bei Moon Harbor, das ist eins der Deep House Labels, habe ich einen der Songs bei denen released, nach 10 Jahre Label, 10-jähriges Jubiläum haben wir den Song bei denen released, das war auf Ibiza, lief rauf und runter.
Mhm.
Das war für mich so das Wichtigste gerade. Ne? Und bei hiphop.de, das war so zufällig. So, jetzt pass auf, ich bin also auf Ibiza, lebte 1-2 Jahre und ich habe noch die Magisterarbeit, jeden Tag kommt ein Brief von der Uni, wir schließen das, also mein Dings, mein Fach wird geschlossen, es gibt's nicht mehr.
Mhm.
Und ich die ganze Zeit, boah, das muss ich noch zu Ende machen. Das ist ja hängen geblieben. Ich habe 10 Jahre da meine Zeit gedings, weißt du. Und
was war das Fach?
Ich habe Kommunikationswissenschaften mhm. und Sozialwissenschaften. Kommunikationswissenschaft, Entschuldigung. Und Sozialwissenschaften einen Magister gemacht.
Mhm.
Also diese Abschlussform gibt es nicht mehr. Jetzt gibt es ja Bachelor, Master und so. Genau, und jetzt habe ich so viele Jahre reingesteckt. Also habe ich mir auf Ibiza gedacht, so, das musst du machen. Ne? Und dann habe ich noch, du musst mal überlegen, ich habe da auf Boot aufgelegt, auf Schiffparty, abends im Sankeys, auch ein krasser Club.
Oder ich war noch nie auf Ibiza, mir sagt gar nichts.
Also für die Leute vielleicht, wenn die hören, ne? Also ich habe also den DJ-Traum gelebt, bin aber tagsüber, saß ich an so einem abgewrackten IBM-Laptop mit so einem roten Knopf in der Mitte, ich schwöre es dir, und habe diese Scheiße runtergepinnt. Wirklich runter, weil ich habe nicht gedacht, ich will eine gute Note, ich habe gedacht, ich muss da mit ich muss einfach nur das. Ich will einen Abschluss machen.
Du willst einfach beenden.
Alter, ich kann nicht so viele Jahre. Das kann nicht. Mein Ego macht das nicht. Ne?
Ja.
Du weißt, ich brauche das Studium absolut gar nicht. Auch nicht für meinen Kopf. Nur für meine Eltern habe ich studiert, damit die glücklich sind. Das ist so bei Iranern, wenn du nicht studierst, kein Erbe. Auf jeden Fall. Genau, das habe ich gemacht und das DJ-Ding. Jeden Tag produziert. Ah, da Ableton Loops. Leute connecten. Da. Und einmal die Woche habe ich so ein Video gemacht für hiphop.de von Ibiza aus. Diese Videos sind online. Und dann, also ich will damit nur sagen, weil du meintest, wann war der Moment? Ich habe teilweise Bekanntheit bekommen in Deutschland durch die Videos, aber mir war das nicht bewusst, ich habe überhaupt Ibiza gegeben. Und immer wieder hat mich da mal einer erkannt, aber ich habe da so gedacht, ja, deutscher Urlauber halt, ne? So ist kein Thema. Aber ich komme zurück, also das war so, ich habe, also um das mal kurz zu sagen, ich habe da gesigned bei einem sehr bekannten UK-Label, Viva Warriors hießen die. Ich habe da sehr krasse Releases gemacht, hat Spaß gemacht, alles. Aber ich habe mich mit denen verkracht, lange Rede. Und ich hatte noch 1 Jahr Vertrag bei denen. Und für mich war, okay, ich kann jetzt 1 Jahr auf Ibiza rumhängen, darf nichts machen, weil die closen mich und wir haben Streit, die lassen mich nicht in Ruhe. Ich gehe nach Deutschland und sitze den Vertrag aus, okay? produziere, mach, häng, keine Ahnung. Ich komme zurück, Toxic sagt zu mir, ja, mach das doch wöchentlich. Mach das doch zweimal wöchentlich. Mach doch so. Die wollten immer mehr von mir. Hat auch Spaß gemacht, ne? Aber du musst wissen, das hat kein Geld gebracht. Ich habe querfinanziert. Ich habe bei Saturn gearbeitet und DJ-Jobs halt, ne? Bis YouTube eines Tages das Ding geändert hat. Ich schwör's dir, irgendwann, ich weiß gar nicht mehr, wann das war. Toxic überweist mir 5.000, ne? Ich schwör bei Gott, ich hab noch nie so viel Geld auf einmal gesehen, ne? Ich so, was ist das?
Die Monetarisierung.
Ja, die Monetarisierung hat sich geändert. Er sagte, das ist dein Anteil. Wir haben ja geshared. Ich habe ja von ich wurde ja ordentlich da genau bezahlt. Und wir haben einen guten Share gekriegt. Ich sag so, das ist dein Ernst? Wie meinst du das? Ich konnte das, kennst du das? Ich konnte dieses Geld nicht, also, das war vorher, du machst einen Abend DJ, dann kriegst du ein paar hundert Euro.
Ja, es war halt was anderes, als einfach so Videos zu machen.
Meine Relation hat mir total gefehlt. Voll. Und das Geld kam auch auf einmal, weil ich hatte schon ein paar Videos gemacht. Und da ging gar kein Geld bei rum. Dann haben die Monetarisierung geändert. Plötzlich durftest du alle 10 Minuten einen Werbeclip machen. Bruder, okay, das war crazy. Mhm. Also da wusste ich auf jeden Fall, dass es hier möglich, davon zu leben. Ne? Ich wusste ja noch nicht, dass man reich wird davon oder irgendwie sowas. Ne? Das ist ja heute ganz anders. Heute die Leute fangen an mit YouTube, ja, das ist Business.
Ja.
Das war es jetzt nicht. Aber ich habe gedacht, tamam, wenn ich 1,5 im Monat hier rauskriege, dann kann ich meinen DJ-Job damit finanzieren. Also refinanzieren.
Ja.
Naja, und dann ist es halt anders gekommen. Das Ding ging so ab irgendwie, die YouTube-Videos. Dann bin ich halt dabei geblieben erstmal. Und es hat aber mein Ego auch gekränkt, weil Leute dann, wenn ich dann mal zwischendurch im Club aufgelegt habe, dann haben die immer so das Gefühl gehabt, ah ja, klar, er ist Roos von YouTube, von Hip-Hop, jetzt buchen die denn so auf Masrara, so auf doof.
Aber das war noch so ein bisschen...
Das hat
dann
mein Ego gekränkt, aber irgendwann habe ich mir gedacht, scheiß drauf, ey.
Ich glaube, es waren auch so ein bisschen die Zeiten, als dann so die ersten Celebrities auch DJs wurden. Und wenn sie es nicht wussten, und wenn sie nicht wussten, dass du schon vorher aufgelegt hast, dachten sie so, der männliche Julia Siegel, weißt du, kommt da.
Aber das ist vielleicht der Moment. Da wusste ich, das Ding hat mich bekannt gemacht, so bekannt, dass es gar keine Vergangenheit gibt.
Ja.
Also Leute wissen nicht, was ich mache oder was ich je gemacht habe. Ja. Releases sind denen scheißegal. Und ich muss sagen, es gab noch was anderes. Ich habe ja alle meine Releases waren damals auf Beatport. Mhm. Das ist so ein Portal von DJs für DJs und so. Aber in der Tech-Szene so. EDM heute sagt man ja als Großraumbetrieb so. Aber heute sind die Sachen sind alle auch auf Spotify. Wenn sie damals so mäßig alle zentral, dann hätten die Leute vielleicht eher gecheckt, dass ich viele Sachen mache.
Ja.
Aber das war einfach, dieses DJ-Leben von mir fand auf Beatport statt. Da war eh nie einer. Also die ganzen Hip-Hop-Leute waren ja eh da nicht. Die waren auf iTunes damals, CD kaufen oder dann Spotify. Jetzt ist ja alles auf TikTok.
Ja, voll. Also wie gesagt, es waren andere Zeiten und ich glaube, grundlegend, wenn man sich nicht selbst so richtig... Guck mal, ich sag dir ganz ehrlich, hätte es damals schon so LinkedIn gegeben, wo so, checkst du was? Ich meine, hallo, ich bin Roos, ich mache auch das. Und auf Beatport, das waren andere Zeiten. Wir haben selbst PR und Eigenvermarktung... Ja. Gar nicht gelernt. Wir haben einfach unseren Job gemacht. We paid our duties. Wir haben kaum geschlafen. Sind irgendwie durch, ne, du bist durch ganz Deutschland gereist. Du hast so viel gearbeitet. Du hast auch so viel für die Kultur und für die Szene gemacht, dass du gar keine Zeit hattest, dich selber zu vermarkten. Aber wie war, also für mich ist immer super interessant, weil ich kann mich erinnern, als Fan, aber auch als jemand, der natürlich mit dir zusammengearbeitet hat und auch viele Momente geschaffen hat, ne, man weiß ja, was mein Job ist. Als PR-Frau habe ich ja auch oft irgendwie Künstler bei euch platziert und auch bei dir. Aber auch als jemand, der wie gesagt, nur als Fan, interessiert mich so, wie der Moment für dich war, als du gemerkt hast, mein Shit travelt außerhalb der Hip-Hop-Szene.
Ja, also außerhalb, also ich muss sagen, es gab so ein, zwei Momente, an die ich mich erinnere, wo ich dachte so, wow, das ist ja, das gucken ja echt viele so, ne? Weil ich meine, die Zahlen bei YouTube, heutzutage, wo ich so selbstständiger bin, seit ein paar Jahren Twitch und alles mache, ne, habe ich alles viel mehr im Blick auch, ne? Weil ich es auch alles selber finanzieren muss. Aber ich muss dir ehrlich sagen, als bei hiphop.de war das, ich gebe ein Video ab. Ich gebe ein fertiges Video, gebe ich ab. Schneide das, bababa, gebe ab. Und dann kommt montags oder Monatsende die Überweisung, so, ne? Ich habe da nicht so drauf geguckt. Eigentlich crazy, weil es waren meine besten Zeiten. Aber ich habe das nicht so drauf geguckt. Man war auch in so einer Luxuslage. Jedes Video hat ein paar Millionen Klicks gemacht. Das war irgendwie crazy einfach. Ich habe gar nicht drauf geguckt. Aber, also ich meine nur, da hätte ich schon drauf kommen müssen eigentlich. Da klar gucken das viele. Aber ich weiß noch, dass der ich weiß nicht mehr, einer von Beste. Kennst du noch Beste Deutsche Rap Partys?
Ja, klar.
Irgendwann mal angefangen mit Deutsche Partys. Ich kannte die nicht. Dann meinten die mal zu mir, als die mich mal buchen wollten als DJ, meinten die zu mir, ey, wir haben wegen dir angefangen, Deutschrap-Partys zu machen, weil du mal irgendwas Losfolge gesagt hast, warum gibt es eigentlich keine Party, wo nur Deutschrap läuft? Mhm. Und das musst du dir mal aus heutiger Sicht geben. Mhm. Das ist ja lächerlich. Überall gibt's das. Aber damals gab es nicht so krass viel. Wahrscheinlich voll wenig. Und die haben dann sich gedacht, boah, das müssen wir machen. Mhm. Und dann haben die auf dieser Event, das hat er mir mal erzählt, als wir uns kennengelernt haben, vor Jahre her, er meinte, ich glaube André war das, der meinte zu mir, die haben sogar meine Was-Los-Folgen, je nachdem, welche innen war, draußen vor der Party auf Beamer projiziert.
Ja, ich weiß.
Da war der Moment, wo ich dachte, wow, okay, crazy, ja. So, weißt du? Crazy. Aber ich muss sagen, dass ich mir aber sehr wenig Zeit gegönnt habe zum Atmen und zu sagen, wow, ich habe hier was erreicht, weil schon war das nächste Interview und schon war das nächste. Also.
Und ich glaube, da ist unsere große Gemeinsamkeit, dass wir nie uns auch nur 5 Minuten hingesetzt haben. Ja. Und mal über ein paar Sachen nachgedacht haben, weil eine Sache, die man uns vielleicht aus dem Underground negativ nachsagt, aber worauf ich heute stolz sein kann, was mir aber damals nicht bewusst war, ist, dass wir und besonders du natürlich auch mit dem, was du gemacht hast, wir auch Hip-Hop in den Mainstream mitgebracht haben. Es waren nicht nur Menschen, die in Labels gesessen haben und im Hintergrund gearbeitet haben oder die Künstler selber, sondern durch... Besonders durch Was los, besonders das, weil die Art des Entertainments,
ja,
und nicht dieses nischige, wir machen Hip-Hop-Interviews, dann reden wir über Beats, dann reden wir über das. Das hat dafür gesorgt, dass Menschen außerhalb der Szene uns mitbekommen haben.
Ja, ich meine, dafür wurde ich ja auch immer viel gedisst aus der Juice-Sekte. Diese ganzen Verfluchten, die haben mich immer gedisst, weil ich immer stundenlang mit den Leuten über alles Mögliche gequatscht habe. Und nicht so trocken über irgendwelche so langweiligen Kram, den die immer gemacht haben. Oder den auch andere gemacht haben. Und das, ich sag das immer so, damals wusste man nicht, ich wusste es selber nicht, dass das einfach Podcast ist.
Ja.
Wo man 2-3 Stunden einfach quatschen kann. Mann, ich erinnere mich noch, die Weiß-Magazin hat mal ein Kritikding über mich gemacht, so ein Zerriss über mich. Mein Talk, ich hatte mal Shindy und Bushido interviewt. Und das ging dann so 3 Stunden. Und ich meine, die haben echt darüber mal einen Zerriss gemacht, warum das so lang ist, warum ich das nicht kürze auf pointiert, also wie sagt man das, auf ein, also irgendwie...
So, effizienter
du kennst ja bei Journalisten oder wenn man schreibt, ist ja immer kill your darlings, ne?
Ja.
Aber die haben einfach nicht gecheckt, dass das ein ganz anderes Ding ist, was ich da gerade mache, und haben die da so zerrissen. Ich konnte das einfach gar nicht glauben. Aber ja, die gibt's nicht mehr, uns gibt's noch. Ich will nur sagen, wo du vorhin gerade sagst, außerhalb Bayern, das ist es ja so. Zum Beispiel... Weiß und so, aber auch Jan Böhmermann halt, ne? Als der mich angerufen hat, da wusste ich, okay, das erreicht echt alle Leute so, weißt du? Schau doch dann Böhmermann, der sich mit uns auch kritisch auseinandergesetzt hat, uns auch gedisst hat, aber ich als auch sportlich gesehen habe, er mich dann auch in die Sendung eingeladen hat, um nicht nur über mich zu reden oder zu lästern, sondern auch mit mir zu reden und auch miteinander Spaß zu haben. Weil das war zum Beispiel bei Weiß zum Beispiel nicht so oder bei Juice und so. Das war immer so von oben herab.
Ja, aber ich glaube, das Problem war zu der Zeit, und Shoutout an die jetzt wissen, wen wir meinen, ob jetzt Juice oder die alte Splash-Crew oder wer auch immer da saß mit auf ihrem hohen Ross, ja. Ich habe es auch in der Splash-Doku gesagt, wie du weißt, so dieses, die wollten was claimen für sich. Aber was die vergessen haben ist, dass es auch viele Künstler gab, die auch Bock auf Entertainment hatten. Die hatten auch Bock auf
deswegen einen coolen Talk. Deswegen waren die ja bei mir.
Deswegen waren
also,
sie bei dir.
Deswegen waren die auch irgendwann eine Zeit lang nur noch bei mir, weil es reicht langsam. Weißt du, es gibt ja diesen Moment und dafür bin ich auch dankbar, dass es das gibt. Guck mal, ich bin ja Musikfreak und Musiknerd, ne? Und ich liebe das ja. Ich gucke mir ja stundenlang auf TikTok mittlerweile oder auf YouTube so 2 Stunden an, wie so ein, keine Ahnung, Jay Dilla das hier gesampelt hat. Mhm. Das gucke ich mir an. Ich liebe sowas. Aber das gibt's ja auch. Aber ich habe das halt nicht gemacht. Ich habe was anderes bedient. Und das auch nicht überlegt, sondern einfach gemacht. Ich habe einfach aus dem Bauch raus mit den Leuten gequatscht. Das hatten viele Zuschauer gehabt, das haben Leute gemocht. Das war's. Also, weißt du, not that deep. Aber die wollten mich unbedingt in eine Schublade stecken. Und die haben mich nicht verstanden. Ich habe mich auch nicht verstanden. Aber
irgendwann war es ja auch wirklich so, du warst bigger than big. Und das hat ja auch ein bisschen so dazu geführt, dass man... dieses Gefühl hatte, so man muss auch immer on point sein, man muss aktuell sein, ne, so irgendwas passiert, du musst direkt drauf und so. Das hat ja auch dazu geführt, dass du echt kaum mehr geschlafen hast und so viel gearbeitet hast.
Genau das ist es. Du bist groß, du bist big, alle reden über dich und alle gucken. Und das bringt absoluten Leistungsdruck.
Ja.
Und ich komme halt, also ich muss ehrlich sagen, ich komme nicht unbedingt aus einer Familie, die, ey, chill mal, humble mal oder ey, du bist auch so, wie du bist, gut genug. Auch nicht aus einer Kultur, die so ist. Schaffen ist durch und durch unser Ding. Ich meine, das ist auch ein Migrationsthema.
Ja.
Und dann der Druck, den man sich selber macht, dauernd erreichen, schaffen, zahlen, machen. Und das hat mich teilweise auch krank gemacht, ne? Also wirklich körperlich auch, ne? Also das war schon wirklich teilweise Dings. Es gab dann ein paar Momente in meinem Leben dann in den letzten Jahren, dass ich dann auch gecheckt habe, ich muss runterfahren, sonst werde ich das hier nicht lange machen. Das hat natürlich auch mit meiner Nierenkrankheit zu tun, dass ich da auch, der Arzt mich auch einmal runtergeholt hat. Zweimal eigentlich. Ja. Ich bin ja zweimal.
Ich kenne das gut.
Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, du weißt ja am besten, wir beide haben ja sehr, sehr ähnliche Dings. Familie-Thematik, Hustle-Thematik, dann Krankheit. Ja, und genau, deswegen die Corona-Jahre, auch wenn mich das fast getötet hat, die Corona-Scheiße, muss ich sagen, dieses Zwangsentschleunigen, das hat mir auch geholfen, ehrlich gesagt. Und Twitch hat mir da auch geholfen, weil da konnte man, ich habe da auch sehr viel gearbeitet, aber konntest zu Hause sitzen und das machen. Das Rumfahren, das dauernde Rumfahren auf irgendeine Couchpen und dann im Zug das Video schneiden, boah, das war so hart.
Das glaube ich dir.
Das war hart. Aber ich habe es auch, ich muss sagen, während der Zeit habe ich das nicht so als hart empfunden. Ich habe es einfach gemacht, weil das war die Arbeit.
Ja, aber genau das ist der Punkt.
Ja,
weißt du, dass wir einfach, wir haben keine Sekunde darüber nachgedacht. Du hast es einfach gemacht. Aber dann, und das finde ich auch wieder so bemerkenswert an dir, und das ist, glaube ich, auch, was dich total ausmacht, als dann klar wurde, okay, die Industrie verändert sich, es kommt TikTok dazu, die Leute haben nicht mehr so eine große Aufmerksamkeitsspanne, auch Künstler haben nicht mehr so Bock auf Interviews, weil sie ihre eigenen Plattformen haben, hast du gesagt, okay, ich fange von neuem an und hast dir wieder was Neues aufgebaut mit Twitch.
Ja, also, ja, ich sage so, ne, guck mal, glaub mir, ne, es war so hart wegzugehen von Hip-Hop.de, weil es war klar, ich muss gehen, verschiedene Moves und verschiedene Bewegungen sozusagen, das war lag in der Luft, ich musste einfach gehen. Aber es war so hart wegzugehen. Wir hatten einen Kanal, fast 1 Million Abonnenten in Jahren aufgebaut, richtig enge Verbindung mit den Fans und mit den Zuhörern und Zuschauern.
Ja.
Da wegzugehen, und dann habe ich einen Kanal bei null angefangen. Ich habe einen Kanal angemeldet. Wer jetzt auf Roosevelt Highlights geht, sieht, angemeldet 19 oder 20. Boah, das war schon hart. Und dann habe ich im ersten Jahr keine 5000 Abonnenten zusammengekriegt. Da war mein Arbeiten aber auch noch anders. Und was sollte ich machen? Der Gedanke war, ich kann bei null anfangen, also quasi null, ne? Ich habe ein bekanntes Gesicht, das hilft mir, und ich kenne die ganze Szene, das hilft, aber ich schwöre bei Gott, bei Twitch fängst du bei null an. Du bist ein Niemand. Es gibt jetzt bekannte Gesichter, auch Rapper, die twitchen, geh dahin, die haben 40 Zuschauer, 50 oder 100 Zuschauer. Du musst da was Neues aufreißen. Interessanterweise, sage ich dir, abgesehen von jetzt großen Werbedeals und so, habe ich das meiste Geld auf YouTube verdient, 2021, 2022. Aber da haben wir monatlich, oder das Summen, kann ich gar nicht glauben heute. Also es hat sich gelohnt, bei null anzufangen. Mhm. Und der Kanal war wesentlich kleiner als den ich 10 Jahre mit aufgebaut habe. Aber er hat viel mehr Geld abgeworfen, weil wir da einfach einen anderen Grind gefahren haben. Es war also, es hat sich gelohnt. Weißt du, das ist auch so ein alter, du musst dich selber disrupten, bevor es andere machen, bevor es die Zeit macht.
100% weißt du? Trotzdem der Mut.
Ja, es war, nein, es war kein Mut, es war auch Angst. Also, ich will nicht so, dass Leute sollen jetzt nicht denken, ich habe mich da hingesetzt und dann gesagt, ja, Leute, wir machen das jetzt. Nein, es war eine Mischung aus Verzweiflung, Angst, ich muss es machen auch irgendwie, und es war auch ein 2-3-jähriger Prozess, mit dem du arbeitest in deinem Kopf.
Ich checke,
Corona,
was du sagst.
Corona hat das nur beschleunigt.
Ja, so, ich meine nur, und das kennen wir ja auch von anderen, du bist ein Gesicht auf einer Plattform, dann wechselst du einfach irgendwo hin, dann gehst du zum Fernsehen oder machst irgendwas. Aber wieder diesen, und das finde ich diesen, darum sage ich Mut, diesen Mut zu sagen, nein, ich mache das wieder selber sozusagen. Ja, ich baue mir wieder, wieder mich selber auf. Ja. Das finde ich krass.
Ja, ich weiß immer nicht, Mut, Und Wahnsinn auch, ne? Also du musst ja überlegen, ich hatte bei Hip-Hop.de mein festes Ding so. Ich hätte da nicht weggehen müssen. Mhm. Ich hätte das fest. Ich bin ein bisschen so ein Typ, der auch sich so ein bisschen immer selber sabotiert, weißt du? Das habe ich schon oft geschafft bei Sachen, die gut laufen, auch in Beziehungen, in meinem Privatleben merke ich das auch, dass es irgendwie, boah, ich will das jetzt nicht aussprechen, aber ich, wenn etwas zu gut läuft, das brodelt dann in mir. Mhm. Und ich kann das mittlerweile erkennen und auch reflektieren, aber das konnte ich ja früher nicht so gut. Und ich habe bestimmt die ein oder andere Beziehung zerstört, nur weil ich gecheckt habe, es läuft so gut, es, und halt auch Business, ne? Also deswegen, also was los zum Beispiel, zur besten Zeit habe ich das runtergeholt, weißt du? Mhm. 2018, 2019, Bruder, das war so krank eigentlich. Und ich habe dann gesagt, nee, ich muss was anderes machen. Irre eigentlich.
Voll
auch Tox hat auch gesagt, es ist irre. Aber alle haben gesagt, es ist irre. Aber ich habe dann so gesehen, weil, weißt du, guck mal, die Leute sehen ja nur von außen und wie man so schön sagt, von innen, du kennst dein Produkt, du weißt, was du machst und wenn du den Markt anguckst, und ich will jetzt nicht so BWL-Talk machen, aber mir war irgendwann klar, es geht gerade den Berg runter ein bisschen, der Hype ist ein bisschen runter, wie du gesagt hast, Rapper geben keine Interviews mehr, bla 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 bla, aber das sehen die Außenleute erst in einem Delay von einem Jahr.
100%.
Das heißt, ich kann das sicher noch ein Jahr durchziehen, dachte ich mir. Aber ich sollte jetzt aufhören lieber und schon mal an einer neuen Baustelle arbeiten. Und ich muss sagen, Leute sehen jetzt, oder du hast jetzt Roos World und Twitch gesehen, oder siehst das. Ich habe aber auch noch andere Sachen gemacht. Die haben einfach nicht gut, geil genug geklappt. Ich habe 2018 eine Comedy, Hip-Hop-Comedy-Serie an Netflix gepitcht. Mhm. War dann monatelang mit denen im Austausch. Das hat nicht hingehauen. Du weißt ja, wie das ist. 18. Runde bin ich da nicht mehr weitergekommen. Sand verlaufen. Ich habe ein paar Sachen an ZDF, an ProSieben versucht und so. Das habe ich schon die ganze Zeit alles versucht auch, ne? Also es hat nie so richtig geklappt. Heute kann ich froh sein, dass es nicht geklappt hat irgendwo. Du kannst es ja ein bisschen manchmal froh sein, wenn du dir anguckst. Aber ja, also, und dann halt hat Twitch funktioniert, ne? Ich will halt, es ist halt immer so, aus der Rückschau leicht zu sagen, ich habe dann das gemacht und das gemacht. Aber ey, ich würde niemandem meinen Weg empfehlen.
Ey, ich weiß genau, was du meinst. Ich sag das auch immer. So. Ich sag das auch immer, dass dieser Hustle und dieser Druck, immer mehr schaffen zu müssen auch. Ich habe auch gestern mit Darius darüber gesprochen, mit meinem Mann, dass wir irgendwie so über Verantwortung und im Alter und so, oder auch wie man so aufgewachsen ist. Und ich habe so gedacht, guck mal, weißt du, ich bin so ein Hustler, weil ich schon als Kind, ich war Anwalt, Buchhalter, und alles, so wenn ein Brief kam, musste ich mich kümmern. Irgendwo hingehen, übersetzen musste ich mal. Das heißt, du lernst schon von Kind an, dass du einfach krass leisten musst, so. Aber es hat dich ja trotzdem nicht davon abgehalten, immer wieder crazy Ideen umzusetzen. Und jetzt mal, weil mich das natürlich sehr interessiert. Ja. Ich bin ein riesen Stand-Up-Fan, ich bin ein riesen Comedy-Fan. Ich durfte mir auch schon ein, zwei Sachen von dir angucken und habe das gefeiert. Stand-up ist ja wirklich, wie du sagst, nochmal was ganz anderes. Mhm. Und da muss ja sehr viel Energie reinfließen.
Ja.
Wann war dir klar, du musst das jetzt machen?
Ja, also ich muss sagen, es ist ja nicht jetzt super fremd für mich. Also ich mache jetzt keinen Dönerladen auf. Es ist ja jetzt nicht so völlig fremd. Es ist ja irgendwo, sitze ich bei Twitch und erzähle einen Abend lang halt den Leuten irgendwas. Nur halt die Taktung ist eine andere. Ich versuche bei Podcasts und bei unserem Twitch, versuche ich die Leute lange am Start zu halten und lange, dass sie mir zuhören. Das ist der Win da. Ne? Das ist dann, ne? Bei Stand-up ist es genau andersrum. Mhm. Du musst in sehr kurzer Zeit das Ziel erreichen, dass gelacht wird. Ne? So, wenn man das jetzt mal runterbricht. Ich habe die Leute auch, ne, weil wir vorhin geredet haben, was los hat mich so bekannt gemacht. Leute wissen nicht, was ich vorher gemacht habe. Aber ich habe auf YouTube. Meine ersten Gehversuche auf YouTube waren Comedy. Und das ist auch noch online.
Echt?
Ja.
Das müssen wir suchen und gucken.
Du kennst das nicht?
Nein.
10 Gründe, woran man erkennt, dass ich Iraner bin?
Nein.
Das hat damals 300.000-400.000 Klicks gemacht. Nur das kennt keiner mehr so mäßig, weil ich habe einfach was losgemacht.
Ja.
Und das war damals einfach, ich meine, ich habe
crazy.
Ich habe diese Top 10, das war damals gängiges Format so. 10 Gründe und so. Das habe ich mal ein paar Videos gemacht. Dann habe ich Straßenumfragen gemacht. Und so halt so ein Comedy-Kram. Ich habe auch eine Figur gehabt, Hassan Abi, habe in der Figur dann so halb schlechtes, im schlechten Türkisch gesungen, so eine Figur gewesen. Ne? Und dann, wie gesagt, dann habe ich mehr Zeit in DJing investiert, dann habe ich Toxic gelernt, dann habe ich was losgemacht und plötzlich war ich der Typ, der Podcast. Ich hatte ja gar keine Zeit mehr für das andere, weißt du? Ich habe auch mal einen Film-Review-Kanal gemacht auf YouTube. Darauf sprechen mich immer noch Leute an. Das ist eigentlich für crazy. YouTube ist für immer. Naja, auf jeden Fall, das war jetzt so vor einigen Jahren, also lass mich so sagen, als ich Comedy gemacht habe, ich bin großer Comedy-Fan, diesen amerikanischen Stuff. Ich bin aufgewachsen mit diesen ganzen Jerry Lewis und Eddie Murphy. Ja. Besonders Eddie, muss ich sagen. Eddies Stimme, Jerry und ein paar solche Leute. Ne? Ey, ganz ehrlich, ich will sich wieder abhaten auf Deutschland. Ne? Deutscher Film ist so Müll. Deutsche Comedy war damals so Müll, sorry, aber ey, das, ich konnte mich damit nicht identifizieren.
Ja, das ist so voll das Problem für mich.
Ich konnte einfach das nicht sehen.
Auch schon, also auch nach so Jerry und Eddie und so, auch so Dane Cook und so alle, die so nachkamen. Ja. Ich war so Fan und ich bin so Fan von Stand-Up, aber hier war es echt schwer.
Es war halt kein Stand-Up.
Bis auf Kurt Krömer fand ich wirklich niemanden lustig.
Nein, es gibt immer wieder so einzelne Leute, die man, ey, ganz ehrlich, ein paar waren auch lustig und so. Auch, ich fand auch RTL Samstagnacht zum Beispiel gut gemacht.
Ja, es gab ein paar Shows, gab immer die waren, geile Sachen, voll, ne?
Aber insgesamt, ich muss aber sagen, es ging mir jetzt nicht um die einzelnen Künstler, sondern insgesamt, diese Kölner Sekte hatte so etwas wie die Juice-Sekte in Rap. Die haben mich nicht reingelassen einfach. Bro, ich war denen einfach zu Kenneck wahrscheinlich. Der einzige Weg, und ich schwöre es dir, ich habe Anfragen ja bekommen. Ich habe mich ja da durchgewuselt, ne? Die einzigen Anfragen oder der einzige, sagen wir mal, ich will es mal so sagen, die meine Interpretation der Dinge, okay? Kann ja sein, dass es auch nicht so war. Meine Realität war, der einzige Weg, da reinzukommen, ist, ich muss einen Kanaken spielen für die. Also mäßig, ich muss Kayayana machen, ich muss, ey Leute, ich komme aus dem Iran und bei uns im Iran die ganze Zeit das machen. Ethno-Comedy, sagen die.
Genau.
Okay. Ich finde jetzt nicht schlecht, mal auch coole Sachen aus meiner Vergangenheit oder aus dem Iran oder mein Dad oder was. Aber ich wollte nicht nur das machen. Mhm. Und weißt du, ich vergleiche das immer mit Rap. Stand-Up-Comedy war damals so Fanta 4-mäßig. Mhm. So, wenn du es jetzt mit Rap vergleichst.
Also 100%.
Jetzt aktuell, seit ein paar Jahren, ist die Agro-Berlin-Phase im Stand-Up.
Ja.
Das heißt, es wird wirklich eigenständiger. Ja. Die Leute stellen sich mit dem Mikro dahin und erzählen was von sich. So, und auch noch nicht alle, aber ne? Und das ist ja eh mein Ding. Mhm. So. Ich will nur sagen, dieses, ey, ich ziehe eine coole Jacke an, ich bin jetzt, ich gehe so, wie ich auf Straße gehe, gehe ich auf die Bühne und erzähle was. Ich spiele kein, ich bin nicht Cindy von Marzahn.
Ja.
Ich spiele keine Figur. So, ja. Oder mache so. Auf jeden Fall, hab da nicht so ganz hingehört, aber in den letzten Jahren verfolge ich das jetzt natürlich durch Felix und ein paar Shows von ihm gesehen und dann habe ich gesehen, ey, es ist wirklich krass. Auch Cynic macht das ja. Und kenne ich ja auch. Und irgendwie, da, jetzt habe ich mein Auge immer mehr.
Immer mehr dabei.
Und dann, dann kam das so. Da habe ich, das ist total crazy, da habe ich immer mehr diesen Druck von außen gehabt. Ey, warum komm mal in unseren Club? Und ein paar Leute haben mich schon immer gefragt, moderiere das mal bei uns. Mhm. Und ich sag so, wie ich das immer mache, wie auch damals mit DJ, mit Toxic, mit das, ich rutsch da gerade so rein. Ich rutsch einfach so rein. Pass auf, das war so. Pass auf, Typ meldet, der Ali. Mhm. Der jetzt macht er bei mir Projektmanagement. Pass auf, der meldet sich bei mir. Will bei mir, weil ich habe mal einen Aufruf gemacht, brauche wieder einen Cutter, ne, meldet sich bei mir, ey, ich mach alles, ich hab voll Bock bei dir zu arbeiten, lalala, ich verfolge dich lange, lalala. Habe ich nicht geantwortet drauf, aber ich habe einen anderen eingestellt. Monate später, dieser andere hört bei mir auf, ich schreibe wieder, dann habe ich ihm geschrieben, ey, bist du noch offen dafür? Schreibt er mir, ne, ich mache jetzt Stand-Up-Comedy. Dann habe ich ihm geschrieben, was ist denn für ein hängengebliebener Verlauf? Aber sympathisch.
Wie schnell ging das
so? Ja, so sympathisch, so, das ist so Ruse-mäßig. Ich bin Cutter, so Hinterkamera, so richtige, ich arbeite im Maschinenraum und jetzt, ich mach Stand-Up-Comedy. Da hab ich gedacht, wie kommst du denn da drauf, ne? Das hat mich voll interessiert.
Ja.
Dann sagt er, nee, ich hatte das schon mal vorher gemacht, hab ich aufgehört, nee, nicht so geil. Dann habe ich gedacht, ich arbeite bei Ruse, voll geil. Dann Hip-Hop und so, ne? Jetzt hast du dich nicht gemeldet, jetzt mach ich das. Dann hab ich gesagt, schick mal was, ne? Dann mir ein Reel geschickt, voll Rookie, ne? Ich so, okay, cool. Ja, fand ich nicht so geil, ne? Dann er schickt mir, dann er hat, fängt bei mir an, ein, zweimal aus, rein und raus. Dann hat er so eine Art, ich will mal jetzt nicht Praktikum sagen, aber so eine Testphase. Sag mal, was du kannst. Hat er ein bisschen bei mir Videos geschnitten, aber trotzdem sein Comedy weitergemacht. Dann schickt er mir Monate später wieder so ein Video und das war auf einmal richtig gut. Hab ich gesagt, wie schnell bist du denn richtig gut geworden, ne? dachte, ja, aber ich mach das nicht mehr, ich hab keinen Bock mehr, keine Zeit mehr und ich will jetzt auch mal arbeiten, weil es ist so ein bisschen Traum und dies, ich muss mal arbeiten, ich muss Geld verdienen, ne? Und ja, und er hat die ganze Zeit zu mir gesagt, warum machst du das eigentlich nicht und so. Und ich so, aber krass, das sagt mir ja mal jeder, irgendwie, ihr seht mich da, aber ich sehe mich da nicht. Also, also ich glaube, ich kann das und ich kann auch gut quatschen, aber ich sag dir ehrlich, Marina, die Wahrheit ist natürlich, ich habe auch Angst gehabt, ne?
Ja klar,
weil ich mache jetzt seit 15 Jahren eine Sache, wo mir alle auf die Schulter klopfen, boah, King, du machst es geil, blablabla, Klicks und so. Und jetzt muss ich...
Du musst auch wieder von neuem anfangen.
Jetzt musst du wieder von neuem,
genau. Aber der Druck, weil du bist Ruth und nicht jetzt ist Newbie.
Der, genau, jetzt bin ich nicht irgendein Otto, der auf Splash rumläuft, ja, dann ist es egal. Sondern jetzt, guck mal, das war so, ich habe jetzt Shoutout an Werkstatt in Bochum, die haben mir Chance gegeben, da mal mich auszuprobieren. Also ich habe dem Ali gesagt, komm, ich mach das jetzt, ne? Dann habe ich gesagt, okay, komm. Aber ich wollte, ich habe mir, guck mal, das ist voll schwierig. Ich erzähle seit 15 Jahren Scheiß, aber es ist wirklich schwierig, sich hinzusetzen und dann 15 Minuten runterzuschreiben und dann zu entscheiden. Weil man bei Podcasts so laberst, egal. Aber da musst du richtig delegieren, gucken. Voll. Nee, das Redigieren da, das, effizient. Naja, dann habe ich alle gekommen, wir probieren. Dann bin ich auf so ein Open Mic gegangen. Open Mic bedeutet, die Leute wissen, da kommen Anfänger, da kommen Rookies, aber auch Profis, die probieren Texte aus. Es muss nicht unbedingt
knallen. Ihr neues Programm auch manchmal.
Genau, genau. Selbst ein Felix macht das noch.
So. Sogar Adam Sandler macht das noch manchmal. Im Comedy Cellar. Mhm.
Genau, die gehen unangekündigt, dann kannst du kein Ticket dafür holen. So, dann bin ich da hin und dann sagt er, ja, hier, Ruth und so, dann geh ich hoch, erzähl so 15 Minuten irgendeinen Quatsch. Ja, so, dann habe ich mir das Video angeguckt. Ich konnte mir das Video erstmal ganz lange nicht angucken, total gecringed, ne? Da habe ich mich immer überwunden. Dann habe ich mir gedacht, komm, ich muss das jetzt gucken, ne? Ich habe das angeguckt und dann habe ich mir so gedacht, boah, oh mein Gott, Alter, peinlicher Typ, ne? Aber dann habe ich gedacht, Mann, aber warte mal, wenn ich das so und so. Und dann habe ich es noch 2-3 Mal gemacht. Und wie der Zufall so will, hat bei mir gegenüber meinem Büro in Düsseldorf, ich habe in Düsseldorf ein Büro, gegenüber auf der anderen Straße, hat er jetzt einen Comedy-Club aufgemacht, seit einem Jahr so. Ne? Mhm. Und derselbe Dude, der das Downstairs auch macht mit Felix, der hat das da gemacht.
Ach krass.
Genau. Und dann haben die mich mal so eingeladen, also einer der Veranstalter, Julian, schöne Grüße gehen raus, der hat gesagt, hey, komm noch mal vorbei, mich mal hingegangen, meinte, hey, willst du das mal moderieren hier? Und moderieren kann ich ja, das ist ja mein Job so. Aber dann habe ich mir gedacht, mach jetzt nicht den Angsthasen. Ja, ich moderiere, weil...
Nimm nicht den sicheren Weg.
Weil ich kann das moderieren. Ja. Also, ja, im Schlaf moderieren. Aber ich habe gedacht, nein. Dann habe ich ihm gesagt, ey, ich mache einen Auftritt. Er meinte, doch, ich gebe dir 10 Minuten. Ne? Und jetzt pass auf, für jemanden, der ungeübt ist, wie ich, bin völlig ungeübt. Und vor allem 10 Minuten. Ich kann nicht mal Luft holen 10 Minuten lang. Ich muss... Wenn man mich kennt, dann...
Ja, natürlich.
Weißt du? Ich bin ja die Quacksalber. Sag ich so, wie soll ich 10 Minuten machen? Okay, in meinem Kopf, okay, ich habe erstmal ja gesagt, wie immer, ich mach. Aber dann habe ich überlegt, okay, ich muss den Satz raus, den Joke raus, kürzer, da, ungefähr auf 10 landen. Ne? Alter, mein Magen hat sich umgedreht. Ich war so nervös, ne? Ich bin dahin, ich meine, alle, die da waren, auch ein paar Freunde mitgenommen, die meinen, nee, es sah so voll gut aus, du siehst gut aus, ha, super geklungen und so. Aber die wissen nicht, wie das in meinem Magen aussah. Wirklich Gänsehaut.
Boah, ich kann es total nachvollziehen.
Also mein Magen ist wirklich bis oben, Kehle, wirklich. Ich war wirklich 3 Sekunden davor, sie zu sagen, ich breche ab.
Ja, ich komme doch nicht.
Ich komme noch nicht. Naja, aber dann habe ich es gemacht. Das war so halb okay. Und genau. Und jetzt mache ich eine eigene Geschichte. Jetzt lade ich, also mache eine eigene Nacht, probiere ein Showkonzept aus. Wenn das Showkonzept gut ankommt, dann mache ich wöchentlich. Mhm. Und dann habe ich mir selber wieder eine Plattform gegeben.
Neben all dem machst du aber auch andere krasse Sachen. Du arbeitest mit Lukas zusammen. Vielleicht kannst du uns da noch mal ein bisschen was erzählen. Also auch deine...
Lukas Siebert.
Genau. Ja, ja, ja. Wer ist Lukas Siebert und was machst du da?
Boah, crazy. Also, Lukas ist ein junger Mann, den ich getroffen habe vor ein paar Jahren beim Interviews. Ich gebe mir selber ja immer so diesen Auftrag, ey, nicht nur funny und nicht nur Klicks, sondern auch ein bisschen was vermitteln. Und immer wenn Wahlen sind, gehe ich alle Politiker einmal durch oder alle Parteien einmal durch. Und das macht, kannst du dir vorstellen, kaum Klicks und wenig Klicks. Und das macht auch nicht das Money, gar nicht. Mhm. Minus macht das. Aber ich habe mir irgendwann vor Jahren gesagt, ich muss auch diesen Teil erfüllen. Ne?
Ja.
Naja, auf jeden Fall irgendwann, ich glaube, das ist Wahlen 2 Jahre her, haben wir alle Parteien gemacht. Dann habe ich einem meiner Jungs im Team gesagt, ey, such auch mal ein paar ganz kleine, die gar nichts kriegen, die sollen auch mal zu uns kommen. Dann hat der Humanisten zu uns geholt, Tierschutzpartei und so. Da habe ich gesagt, geil, lass uns den Leuten zeigen, es gibt eine echte Alternative. Du musst ja nicht immer die einmal CDU, SPD, die machen doch gar nichts. Ja, dann, ja, wie ja. Humanisten, wenn du willst. Eine echte Alternative so halt, ne? Dann gilt auch nicht die Ausrede, ja, ich muss AfD wählen, weil es gibt nichts anderes oder so, ne? Und dann hat er mir so diesen Typen gebracht, meinte so, ey, guck mal, das hier, da, so ein junger Mann, PDF, so wie das File, Lukas heißt er, so eine Ein-Mann-Zwei-Mann-Partei, bla bla bla, die wollen in den Europaparlament rein. Witzig. Mhm. Ja, funny, komm. Einladen, super Talk. Der war Fan auch von uns und von der Sendung und das war cool. Das war's aber. So, ich habe jetzt nicht gedacht, ich glaube, er hat nicht gedacht, ich habe nicht gedacht, keiner hat gedacht, dass der ins Parlament kommt, weißt du? Also, ich meine, der hat die Partei quasi gestern gegründet und quasi so, hier, ja oder so, weißt du? Und hat dann die Unterschriften gesammelt aus einer Laune an der Uni heraus, aus einer, was wählen wir? Es gibt nichts, wir gründen selber. Richtig auf den. Ja, ein paar Tage oder ein paar Wochen, keine Ahnung, später ruft er mich an und sagt, ey, ich wollte mich mal bedanken. Weil das einzige Interview, was er hatte, war bei mir. Mhm. Ich glaube, er hat ein anderes Radio in Kölner Raum, also weißt du, so ohne.
Ja.
Das einzige relevante Ding habe ich bei dir gemacht. Und deshalb wollte ich mich bei dir bedanken, weil ich bin reingekommen.
Crazy.
Ich konnte das gar nicht glauben. Ich so, wie? Ja, ich bin auf die letzte zwei Stimmen mich reingekommen. So. Genau. Dann sind wir in Kontakt geblieben und dann habe ich ihm gesagt, ich meine, ey, wir machen das. Ich mache das seit Jahren. Der Typ ist gerade noch Student gewesen. Dann habe ich ihm angeboten, ey, pass auf, wenn du mal was brauchst, wenn du Hilfe brauchst, ruf mich an. Ey, weißt du was, ich brauche Hilfe. Und ich sag, wie? Ich habe das nur so gesagt. Weißt du so? Also, ja.
Du so,
pass auf.
Ich habe es nicht ernst gemeint.
Ja, also du weißt doch, nicht mal gedacht, dass er nochmal anruft, weißt du?
Ja.
Und dann sagt er, pass auf, ich musste gestern meine Studentenbude, also weißt du, es ist wirklich von gestern auf heute, er ist in Brüssel, musste Wohnung in Brüssel suchen, er bekommt ein monatliches Budget, was so viel Geld ist, was der junge Mann, so, das hat ihn völlig durcheinander gebracht, so. Er muss halt, ne, nach Regeln, er muss Mitarbeiter einstellen, er braucht jemanden für Social Media, er macht da Beratung, bababab. Dann hat er mir dazu erzählt und während er mir das erzählt, geht natürlich mein Gehirn arbeiten und ich denke so, na, no, kann man mitmampfen.
Ja.
Dann habe ich ihm gesagt, ey, pass auf, du brauchst einen Job im Social-Media-Bereich. Das ist natürlich genau meine Baustelle. Dann habe ich ihn, meinen Projektmanager und auch Freund Ilja empfohlen.
Schöne Grüße an Ilja, genau. Bester Mann.
Dann habe ich gesagt, weißt du was, Ilja, kündige bei mir, geh bei ihm. Das ist die beste Chance deines Lebens. Ne? Halt dich hier nicht auf mit irgendwelchen Beefs, den ich mache. Ilja hatte Todesangst, er hatte gar keinen Bock. Ne? Ich Wohnung verlassen, Brüssel, Hip-Hop bei Roots. Aber ich habe wirklich so gesagt zu ihm. Ich habe gesagt, hör zu. Ich weiß, er ist ja Politik interessiert.
Ja.
Und wir quatschen viel über Politik. Das ist viel geiler für dich. Erstens kriegst du mehr Geld. Ich kann dir gar nicht so viel Geld geben und auch dich versichern und das alles. Er hat ja bei mir auch mal eine Zeit lang Freelancer gemacht. Ich hab gesagt, das ist voll geil, Bro.
Und er ist jung, bei ihm auf dem Lebenslauf sieht's auch gut aus.
Genau, und da habe ich gesagt, es ist die Chance. Ja. Und ich habe zu ihm gesagt, Bro, wenn das Kacke ist, kommst du wieder zu mir. Ich nehme dich immer zurück. Ne? Ich nehme dich immer zurück. Geh. Ja, hat er da ein bisschen gehadert, da haben die sich unterhalten und dann hat er gesagt, ich mach das. Und eins nach dem anderen, dann ging es irgendwann, ey, der braucht ein bisschen auch Beratung und ey, vernetzen und bla. Und ja, eins hat zum anderen geführt, ja, jetzt bin ich Politikberater. Mäßig sowas. So.
Guck mal, machst du so irgendwas auch mit Plan oder rutschst du überall einfach so rein? Du bist ja wie ich, ey.
Hier so reingerutscht da so und hab dann das gemacht. Und das war unser, das ist interessanterweise mein Best Case, weil wir haben den jungen Mann von wirklich quasi, ne, keine Following auf einen, der, ich glaube, der Ilja meinte letztens, Top 5 gefollowten deutschen Politikern, ne. Und ich meine, ey, das ist natürlich, war harte Arbeit auch, aber es ist natürlich auch irgendwie, er ist ein geiler Typ.
Ich wollte gerade sagen, guck mal, ich habe gar keine Ahnung von irgendwelchen Politikern. Ich finde alle scheiße. Das ist der erste Mensch, von dem ich wusste, der ist beruflich Politiker und ich könnte mit dem jeden Abend chillen.
Ja,
er ist einfach so eine coole Sau.
Genau, er ist, glaube ich, der Zweitjüngste, der in EU reingekommen ist in Brüssel. Gerade versuchen wir, sein Buch an den Mann zu bringen, wie du weißt. Und ich habe ihn Tag 1, wo ich ihn kennengelernt habe, ich gesagt, du musst ein Buch schreiben. Über dieses Erlebnis, das ist krass.
Und wie du dazu gekommen bist, das zu gründen, weil ich kenne ja die Geschichte und das ist einfach crazy.
Weil ich habe gedacht, damit öffnest du sehr vielen jungen Leuten die Tür zu sagen, yo, ich kann auch Politik machen, ist cool. Ja. Ist nicht so uncool. Weil zum Beispiel Amthor ist ja auch jung, aber der ist ja Rentner gefühlt. So, du kannst ja gar nicht mit dem connecten. So.
Ich will auch nicht mit dem connecten.
Ja, aber du weißt, was ich meine.
Aber Lukas, wenn du das hier hörst, ich möchte gerne, dass du auch zu Gast in meinem Podcast bist.
Genau, das kann ich ja connecten. Auf jeden Fall.
Ja, sehr gut.
Ja, und dann, um der Vollständigkeit halber, sage ich nur, also das ist wirklich crazy, aber ja, meine Agentur hat sich dann erweitert plötzlich und dann hatte ich ein paar, also es gibt ein, zwei Namen, die ich hier nicht droppen möchte, aber Lukas ist unser schillerndste Figur. Es gibt ein, zwei andere Politiker, auch aus dem Bundestag mittlerweile, die auf uns zugekommen sind und gesagt haben, boah, geile Arbeit. Und der Lukas war immer so freundlich und korrekt, der dann immer gleich gesagt, das ist mein Team, die machen das. Mhm. Und dann, du weißt doch, ein Job da, ein Job hier. Also ich demnächst muss ich einen Mitarbeiter einstellen. Also das, ey, Mann, du
meldet
kennst
euch.
Das ist einfach dieser Hustler-Mindset, was auch nicht unbedingt gesund ist, ne? Immer nicht Nein sagen. Immer,
nein, ey, das ist
ich
so,
mach das sagen.
Ist so crazy. Ich mach so viele Dinge. Ich bin so schizophren.
Ja.
So, aber ich habe auch auf alles Bock und das ist ja auch der Grund, genau, warum ich die Sony verlassen habe, ist, weil ich ein Allrounder sein will. Aber ich rutsch auch immer überall einfach so rein. Guck mal, ich bin in die Szene so reingekommen, dass ich Yusuf kennengelernt habe und dann einfach über einen Talk so diesen Job bekommen habe.
Ja.
Und alles, was ich mache, ist immer so. Und ich kann auch so schwer Nein sagen, weil ich gerne wachsen möchte und weil der Druck, was zu erreichen und wohin zu kommen, weil ich auch sehr viel geopfert habe für meine Karriere, so groß ist. Und nichtsdestotrotz, ich sag dir das oft, du sagst mir das oft, müssen wir auch vorsichtig sein, weil ich glaube, das Allerschwierigste ist, dass wir so wenig Privates haben und so wenig genießen können.
Ja.
Aber
ja,
eine Sache, die du privat machst, und das finde ich, das habe ich so spät in unserer Freundschaft erst rausgefunden, Leute, weil ich weiß nicht, mich überrascht ja wirklich die ganze Zeit, also eigentlich dachte ich, mich kann nichts mehr überraschen, aber dieser Mensch überrascht mich immer wieder. Du bist voll das Schachgenie.
Ich habe schon lange nicht mehr so viel Lob bekommen wie dieser Podcast. Können wir das einmal die Woche machen? Das tut voll
gut. Du kannst jeden Tag kommen, Bruder.
Ich kann irgendwie
was
auch
schon. Was ist da los?
Ich bin ja gar nicht gewohnt, so etwas anzunehmen. Aber ey, ich bin gar nicht so ein guter Schachspieler. Das hat sich so ein bisschen rumgesprochen. Ich spiele für einen Iraner normalen Schach. So, fertig. Jeder bei mir in der Familie spielt Schach. Schach ist bei uns, keine Ahnung. Ich meine, du musst...
Guck mal, ich bin Azari.
Okay, ja.
Mein Vater hat spielt Schach und Shashbash
ja.
jeden Tag gespielt.
Ja, ja, ja.
So,
ja,
mein Vater, ich bin auch nicht gut geworden.
Also ich muss sagen... ich habe keine Ahnung, ey. Ich habe das irgendwann beigebracht bekommen von meinem Vater. Da mein Onkel ein bisschen gespielt in der Kindheit. Dann aber auch, muss ich sagen, 20 Jahre nicht gespielt. Also wirklich ganz lange. Weißt du, wann das wieder in mein Leben gekommen ist? Als diese Netflix-Serie gekommen ist, diese Gambit.
Ah ja.
Genau. Dann haben plötzlich ja irgendwie, gab es einen Hype um Schach. Und dann hatte ich wieder Mitspieler. Und du musst dir vorstellen, als Schachspieler war ich eine Zeit lang, das ist ja ein Nerd. Das ist ja wirklich,
voll.
Das ist ja krank. Wer spielt Schach so? Find mal einen.
Ja.
Das macht auch keinen Spaß. Jetzt mittlerweile gibt es Apps, es gibt Streamer. Das geht ja gar nicht.
Ja.
Und deswegen habe ich also erst, ehrlich gesagt, 2020 oder 2019 oder so, wieder angefangen, regelmäßig zu spielen. Jetzt spiele ich halt jeden Tag wieder auf App. So. Vor allem ist es so eine Sache, für mich ist das Flow-State. So, weißt du, ich kann völlig abschalten. Ich gehe auf so ein Blitzgame rein und kann Pause machen. Das ist echt nur Pause für mein Gehirn. Also,
aber bist du jetzt gut oder bist du nicht gut?
Keine Ahnung. Also ich würde sagen, wie sagt man das? Also für dich, sag mal den größten Sportler, den du kennst.
Ich kenne keine Sportler.
Sag mal einen Namen, irgendwas. Für dich bin ich Michael Jordan.
Okay,
aber für einen guten Schachspieler bin ich wahrscheinlich Rookie.
Ja.
Aber lass mich mal, eine Sache muss ich aber mini angeben.
Bitte tu es.
Es gibt eine Eröffnung, die nach mir benannt ist.
Eine Öffnung?
Eine Eröffnung.
Eine Eröffnung.
Guck mal, Schach hat tausende Eröffnungen und viele Variationen.
Oder was ist eine Eröffnung?
Ja, wie du das Spiel halt anfängst.
Okay.
Ja, du kannst ja, guck mal, ich sag dir jetzt eine Sache, das klingt irre, aber das ist wirklich die Wahrheit, nur Verschwörungstalk. Es gibt mehr Variationen, wie du das Spiel spielen kannst, also Züge, die du machen kannst, verschiedene Züge, als es Sterne im ganzen Universum gibt. Das kann man nachrechnen. Es gibt eine Methode, das zu rechnen. Kann ich auch erklären. Aber es würde zu weit. Aber ich meine, ich schwöre dir, das stimmt. Das ja, okay. können alle googeln.
Ich glaube dir, weil ich also, sowieso nicht nachrechnen würde.
Nein, ich meine nur, es gibt irgendwie, keine Ahnung, so viele Milliarden und es gibt mehr Milliarden Möglichkeiten zu spielen. Aber wenn du das Spiel anfängst, gibt es ja erstmal nur so und so viele verschiedene Bewegungen, die du machen kannst.
Ja.
Und dann ergibt sich ja natürlich immer mehr Bewegungen und dann eskaliert das. Genau, und es gibt eine Eröffnung, die ist nach mir benannt.
Wie heißt die?
Die Rosie-Baby-Falle. Kein Spaß. Shoutout an The Big Greek, der hat das gemacht.
Oh mein Gott.
Er ist ein großer Schauspieler.
Rosie-Baby-Falle.
Genau, wow. Big Greek, ja Mann, Shoutout.
Wow.
Beste.
Wir könnten noch Stunden darüber sprechen, aber was mich zum Schluss natürlich noch interessiert ist, wenn du deinem jüngeren, also du würdest jetzt Ruth begegnen, wie er gerade von Ibiza nach Deutschland zurückgeht und all das startet. Mhm. Das eine, was du ihm mitgeben würdest.
Wow. Ist crazy. Also deswegen auch crazy, weil ich habe dir mal gesagt, dass ich an einem Buch schreibe.
Mhm.
Und ich bin da gut weit. Und ich suche gerade das Ende irgendwie. Ich bin nicht zufrieden, wie das so zu Ende geht. Aber dann haue ich das raus. Das ist ein episodenmäßiges Ding. Und der Titel ist, ich wünschte, meine Eltern hätten sich getrennt.
Mhm.
Und zwar, ich will noch nicht so viel dazu erklären, aber da in dem Buch sind viele solche Headlines und dann wird erklärt und dann wird was erzählt. Eine Geschichte aus meinem Leben. Und das, was du gerade sagst, ist da auch drin. Ich wünschte, ich will es jetzt nicht sagen, aber es hat sehr viel damit zu tun, welche Wege ich genommen habe und welche nicht.
Okay, dann warten wir auf dein Buch.
Aber weißt du, aber ich kann nur sagen, ich weiß nicht, ob ich was anderes gemacht hätte oder was auch immer, aber ich wünschte, ich hätte mir mehr Zeit für mich selber genommen, da und da an der Stelle und so weiter. Das sind so die ganze Zeit, ich wünsche, ich hätte. Ich wünsche, ich hätte, ist das so das Konzept von dem Buch. Und auch zum Beispiel, ich wünsche, meine Eltern oder meine Mutter hätte sich selber mehr in den Mittelpunkt gestellt als mich oder uns. Auch die Flucht hat ihre Jugend beraubt. Und am Ende, ja, auch dieses Imposter-Syndrom, was wir immer haben.
Ja.
Dieses, ich wünsche, ich könnte mir mehr selber
Props geben.
Mich selber loben.
Ja.
Oder sagen, hey,
ja.
Du bist so, wie du bist, reichst das aus,
ja,
weißt du?
Ich weiß.
Ich habe ein paar von diesen Dingern aufgeschrieben, ein paar Aufsätze oder wie man so sagt, Dinger. Ich bin irgendwie noch mit dem Ende nicht zufrieden, weil irgendwie will ich irgendwie, das Punch muss, der muss am Ende mehr punchen. Aber wenn wir beide nachher reden mit dem Verlag, können wir,
ja.
hauen wir dieses Ding raus.
Aber ich finde das total gut. Ich glaube, ich kann nur immer wieder sagen, und ich habe es auch in meinem Buch geschrieben, be your biggest fan, wenn du es, sogar wenn du es nicht bist, spiel eine Rolle. Also es klingt jetzt dumm, aber push dich, weil dann glaubst du es irgendwann vielleicht selbst.
So.
Genau.
Yeah.
Ich bin auch gerade weit weg von dem, was ich in dem Buch selber, also ich bin gerade momentan selber weg von meinen eigenen Regeln so ein bisschen. Das ärgert mich auch. Ich brauche auch wieder, ich muss es mir selbst nochmal durchlesen. Aber wir kommen zum Ende. Und bevor wir uns verabschieden, ich habe immer noch so eine letzte Frage, so, wenn du dir jemanden aussuchen könntest, zum Beispiel für meinen Podcast, den ich befragen sollte, so, wie hast du das in deiner Karriere gemacht, so, how did you do it? Wer wäre das?
Ich glaube, ich weiß es nicht. Es gibt sehr viele Namen, die wirst du alle auch kennen. Lukas ist interessant, wenn du willst, ich frage mal Lukas, ich denke, der hat Bock.
Lukas, ich finde auch. Siebert,
weil das ist auch, öffnet viele Türen. Und auch Verständnis. Und ich wollte nur noch mal sagen zum Schluss, hier sind ja ein, zwei Fotos dabei. Das da oben mit Chata und Haft und das mit Bowie. Das sind ja unsere beiden Momente.
Ja.
Kann ich ja ehrlich nur sagen, dank dir bin ich Teil davon. Ne? Das hast du geklärt und das auch. Also wirklich krass, danke dir.
Danke dir. Danke dir für alles, was du auch für uns gemacht hast. Danke für jeden Abend Entertainment in den letzten Jahren. Danke für all die Memes, die wir heute haben. Ich hoffe, dass TikTok dir irgendwann dafür Dings Props gibt.
Wie Manuel sagt, TikTok gehört
ja, genau.
Ihm.
So, aber TikTok gehört auch dir, Bruder.
Ja, ich meine, hast du gesehen, dass der Tisch verkauft wird?
Ey, das ist so funny.
Das ist so witzig
eigentlich. Irgendwann müssen wir noch mal eine Folge machen, wo wir nur über Behind the Scenes reden, was wir zusammen erlebt haben.
Weißt du, Marina, weißt du noch, vor ein paar Jahren habe ich dich hier angerufen und gesagt, ey, ich schreibe an einem Buch, aber danach kann ich keine Interviews mehr machen.
Ja.
An einem Behind the Scenes, was alles so passiert ist. Ich habe wirklich viel aufgeschrieben, aber ich habe mich nicht getraut, das rauszubringen, weil da muss ich aus der Szene verschwinden.
Ich habe auch gesagt, wenn ich irgendwann mal ein Tell-All-Buch schreibe, dann muss ich das Land verlassen und dann machen wir das zusammen.
Ja, dann werden viele Leute sauer sein. So.
Mann, aber vielen, vielen Dank, dass du da warst.
Danke
und
dir.
Bis bald, ihr Lieben.
Dankeschön.
Hat euch die Folge gefallen? Dann folgt dem Podcast auf allen gängigen Podcast-Plattformen und klickt euch bei Insta unter ididit_podcast rein. Hier gibt's noch Videosnippets und Inside-News. Und schreibt mir doch, wer soll als nächstes hier am Mikro sitzen? Und Props gehen natürlich raus an die Teams von Storyhouse Productions und Julep. Hier im Besonderen an die weiblichen Managerinnen im Hintergrund. Sophie Ambré, die Frau an der Front, Lisa Götz, die Orga-Queen, Jannika Ullhoff, die Frau am Geldhahn, und Anna-Christina Meyer, die Möglichmacherin. Und natürlich an mich.